Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Kopf bis Schuh. Ich bin Melissa und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In 10 Folgen haben wir die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür des Unternehmens zu bekommen. Wir wollen wissen, welche Station ein Schuh bei Europas größtem Schuhhändler durchläuft, bevor er bei euch im Schuhregal steht. In den nächsten Wochen nehmen uns Mitarbeitende von Deichmann mit hinter die Kulissen und zeigen uns, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. In dieser Folge bekommen wir den Schuh von der CSR-Abteilung übergeben. Dort wurde sichergestellt, dass der Schuh gewisse Kernanforderungen erfüllt, die gewährleisten, dass die Vision der EU eines nachhaltigeren und transparenteren Schuhmarkts Wirklichkeit wird. Nun wollen wir herausfinden, wie spezifische Schuhmodelle wie der Nike Court Vision oder Modelle anderer Partner und Eigenmarken überhaupt ihren Weg in die Verkaufsregale finden. Wir befinden uns in der Abteilung Einkauf im Bereich Strategie und Markenkooperation und sprechen mit Ferdinand Leon Koch und Markus Grün, Coordinator und Manager Partner Development und Analytics Sports und Lifestyle. Sie erzählen uns, worauf es bei Marken im internationalen Deichmann-Konzept ankommt.
Ja, ich bin Markus Grün, bin 36 Jahre alt, bin seit 10 Jahren nunmehr bei Deichmann, habe 2014 angefangen im Einkauf Spanien-Portugal als Merchandiser, beziehungsweise damals hieß es noch Disponent, und 2020 mit wachsender Relevanz der ganzen Sportmarkenthematik bin ich dann auf die jetzige Stelle gekommen als Manager Partner Developments, einfach als ein Stück weit eine Schnittstelle zwischen unserem internationalen Einkauf, zwischen unseren Sportmarken und auch unserem nationalen Sporteinkauf.
Ich heiße Ferdinand Koch, ich bin 23 Jahre alt, habe 2019 mein duales Studium bei Deichmann begonnen im Studiengang Business Administration an der FOM. Das Ganze ging 3,5 Jahre. Ich habe dann im März 23 meinen Bachelor abgeschlossen und bin seitdem fest im Team von Markus als Coordinator Partner Development in Analytics. Und betreue da jetzt zusammen mit Markus eben insbesondere unsere Sportmarken.
Weshalb haben die beiden gerade bei Deichmann den Fuß über die Schwelle gesetzt?
Als Kind des Ruhrgebiets, und nicht nur als Kind des Ruhrgebiets, hat man einfach sehr, sehr starke Berührungspunkte mit Deichmann. Einfach seit jeher Schulsport etc. im Freundeskreis. Du findest Deichmann tatsächlich einfach in jeder Stadt gefühlt. Und so bin ich dann irgendwie auf Deichmann gekommen, hab mal geschaut, was es da so für Möglichkeiten zum jetzigen Einstieg gibt, und hab mich bei Deichmann beworben. Es hat toi, toi, toi geklappt. Bin hier seit 10 Jahren sehr, sehr glücklich. Ich glaube, was ein Stück weit für Deichmann spricht, ist einfach so immer noch diese Kultur, die gelebt wird als inhabergeführtes, familiengeführtes Unternehmen. Ich glaube, das macht sich auch bemerkbar einfach in der Tatsache, dass hier die Zugehörigkeiten über die Kollegen und Kolleginnen hinweg schon die 10, 20 Jahre ein Stück weit überschreiten. Und das ist eigentlich sehr, sehr charmant und heutzutage nicht mehr normal, würde ich sagen.
Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich schon während der Schulzeit wusste, dass ich wahrscheinlich kein normales Studium machen möchte, sondern irgendwie schon eine Praxiserfahrung sammeln möchte und eben nicht nochmal einfach 3 bis 6 weitere Jahre in der Uni sitzen möchte, ausschließlich. Und mir war es dann gar nicht so wichtig, um welche Branche es geht, sondern ich habe dann eher nach einem größeren Unternehmen gesucht, international ausgerichtet, wo ich halt weiß, ich kann viele verschiedene Abteilungen sehen, ich kann vielleicht auch ein bisschen reisen etc. Das waren so die Themen. Und habe dann auch geguckt, was halt in der Nähe ist, weil ich auch aus dem Ruhrgebiet komme. Wollte jetzt nicht direkt, wer weiß, wohin ziehen. Und dann ploppte eben Deichmann auch als einer der potenziellen Arbeitgeber auf, die eben ein duales Studium anbieten. Dann habe ich mir das Unternehmen genauer angeguckt, weil man sich ja sonst auch normal nicht so sehr damit auseinandersetzt. Und es hat dann alles sehr gut gepasst, habe mich dann beworben. Und da ging es auch ziemlich schnell. Und muss auch sagen, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, auch mit der Zeit, wo dann auch die Branche an sich deutlich spannender, sämtliche modische Themen wurden deutlich spannender. Und jetzt bin ich, glaube ich, in einer sehr guten Abteilung aufgehoben.
Den Bereich Strategie und Markenkooperation gibt es noch gar nicht so lange. Er wurde 2020 gegründet, nachdem die Relevanz bestimmter Partnermarken mehr und mehr anstieg. Insbesondere mit dem Fokus auf Sport. Ein großer Treiber dieser Entwicklung war die internationale Expansion. Was glauben die beiden, wie es zu dem Hype um Sportmarken innerhalb der Schuhbranche kam?
an sich gibt es ja diese Marken schon teilweise super lange. Ich glaube, das ist das eine. Dann ist es, glaube ich, wirklich die Identifikation, dass sich die Marken über die Jahre einfach ein gewisses Image aufgebaut haben. Und dann ist es, glaube ich, wie man jetzt damals eben im Adidas Summer gesehen hatte, dass dann auch gewisse Stars diese Produkte tragen. Und insbesondere die jungen Leute schauen eben hoch zu diesen Stars und wollen sich optisch identisch kleiden. Und wenn das dann gerade über eine Sportmarke abgedeckt wird, dieser Trend, oder der Schuh dann von der Sportmarke kommt, dann kann es eben sehr, sehr schnell gehen, dass gewisse Schuhe viral gehen und dann plötzlich jeder diese Schuhe tragen möchte.
Früher war es aus meiner Sicht, als ich mich um Ausbildungsplatz früher gekümmert habe, war es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass zum Beispiel in einer Bank jemand keinen Anzugsschuh, also keinen Brownschuh, wie es dann so schön heißt, trägt. Und mittlerweile, glaube ich, sind so diese Grenzen einfach ein bisschen aufgebrochen worden über die Jahre.
Aufgrund der steigenden Relevanz einiger Marken braucht es nun eine eigene Abteilung, um sich dem Thema anzunehmen.
Das vorrangige Ziel eigentlich der Abteilung ist, so ein Stück weit so einen paneuropäischen Ansatz zu schaffen. Wir wollen, wie so häufig, Synergien bündeln. Wir wollen gemeinsame Interessen vertreten, im ganzen Konzern, Europa übergreifend. Und eigentlich ist auch die Zusammenarbeit mit den Partnermarken über die Jahre halt einfach vielfältiger geworden. Früher war es halt einfach eine weniger Zusammenkommen innerhalb einer Saison, und mittlerweile sprechen wir über gemeinsame Wachstumspläne, wir sprechen über ein gemeinsames Planning, über ein gemeinsames Forecasting, wir sprechen über ein gemeinsames Reporting, und weil diese ganzen Themen über die Jahre dazugekommen sind, wurde diese Abteilung mehr oder weniger ins Leben gerufen und hat jetzt auch, glaube ich, einen ganz guten Stellenwert innerhalb der Unternehmung.
Lasst uns direkt mal konkreter in eure tägliche Arbeit reinschauen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag in eurer Abteilung aus?
Also grundsätzlich ist unsere Arbeit schon sehr vielfältig. Ich würde sagen, kein Tag gleich zu dem anderen. Also an sich ist es natürlich so, dass wir uns immer an den Saisons orientieren. Das heißt, wir haben je nach Marke ja 2 bis 4 Saisons, die im Jahr gespielt werden. Das heißt, da sind natürlich die Abläufe relativ ähnlich, in Form von, dass man die Kollektion sieht, dass man über die Kollektion spricht, dass man die Planung macht mit der Marke, wie man wachsen möchte, auf welche Franchises man setzt etc. Aber darüber hinaus kommen halt immer wieder verschiedene Themen auf, sei es, man muss das Orderbuch prüfen und checken, ob die Preise gleich sind. Oder es gibt spontane Reporting-Anfragen der Marken, man spricht gemeinsam Zahlen durch, man spricht gemeinsam über die Entwicklung der Marke aktuell im Markt, solche Themen.
Und dazu, was Ferdi gerade sagte, kommt halt einfach auch noch, dass wir machen Market Visits, weil wir so ein bisschen diese paneuropäische Brille aufhaben, wie ich schon bereits eingangs sagte. Wir gucken uns unsere Märkte an, wir gucken uns an, wie sehen unsere Doors oder unsere Läden in den verschiedenen Ländern aus, weil die sind halt auch von Land zu Land unterschiedlich. Was wir dann aber auch machen, ist, dass wir uns die Wettbewerbslandschaft in den entsprechenden Märkten angucken. Das heißt, die Länder unterscheiden sich logischerweise. In den einen Markt sind wir Marktführer, in dem anderen haben wir eine ganz andere Wettbewerbslandschaft. Da kämpfen wir gegen zig andere Wettbewerber. Viele Retailer in einem Markt, wenig Retailer in einem Markt. Und ich glaube, das, was man da so ein Stück weit rausziehen kann, hat definitiv dann auch Einfluss auf die weitere Zusammenarbeit mit den Marken, weil man dann vielleicht einen anderen Fokus setzen muss, wenn es um gewisse Märkte geht. Und dadurch ist das eigentlich auch unumgänglich, sich das zusammen hier und da mit den Marken selbst anzugucken. Die kommen dann mit auf diese Touren. Und so zieht man seine Lehren daraus, was man vielleicht für einen Markt, was das Produkt angeht, was Prozesse angeht, was man da noch verbessern könnte. Und wir haben natürlich Schnittstellen mit dem deutschen Sporteinkauf. Das ist unumgänglich bei den ganzen Terminen mit den Marken. Aber wir versuchen gegenüber der Marke, weil wir so ein bisschen als Faces to the Brand fungieren, versuchen wir erstmal die internationale Brille aufzuhaben, dadurch, dass wir halt diese Schnittstelle zum internationalen Einkauf sind. Und zusammen mit dem deutschen Sporteinkauf bildet das dann quasi so diese gesamteuropäische Brille.
Wie sehr unterscheidet sich denn überhaupt, welche Schuhmodelle und welche Marken von Deichmann in den unterschiedlichen Ländern angeboten werden? Man würde doch denken, es würden in ganz Europa ähnliche Schuhe getragen werden.
Ich glaube, es gibt da schon noch Unterschiede auch zwischen Eigenmarken, also das, was wir wirklich selbst entwickeln, und was dann in den Märkten nochmal sehr unterschiedlich sein kann, was vielleicht im Bereich von Sommerware etc. die Trends sind, die da benötigt werden. Aber wenn wir jetzt wieder bei den Sportmarken bleiben, ist es ja schon tatsächlich so, dass diverse Franchises oder Themen eigentlich europaweit relevant sind. Aber bei Deichmann werden teilweise Trends von den Kunden direkt angenommen. Teilweise kann es aber auch in einzelnen Ländern länger dauern, bis ein gewisser Trend bei dem Deichmann-Kunden ankommt. Das heißt, da gibt es schon nochmal Unterschiede in den Ländern, wie früh ein Trend ankommt, wie früh er von den Kunden aufgenommen wird. Da sehen wir auf jeden Fall Unterschiede. Und dann, wie gerade eben schon angesprochen, kann es halt auch die Wettbewerbslandschaft sein. Also ist Deichmann mit der einzige Einzelhändler in dem Land, der diese Schuhe anbietet? Oder haben wir vielleicht sogar eine Exklusivität einer Marke? Beispielsweise in Polen verkaufen wir Nike exklusiv mit den Produkten, die wir eben anbieten dürfen. Oder sind es 7, 8 Einzelhändler, die in dem Land die gleichen Produkte haben? Das kann alles da Einfluss auf die Planung haben.
Und was da auch noch mit reinspielt, ist halt einfach die unterschiedliche makroökonomische Situation in den Märkten. Wir haben einfach Märkte, gerade auch in Osteuropa, die sind einfach viel, viel preissensibler als zum Beispiel, ich weiß nicht, Skandinavien oder auch halt Deutschland als solches. Und da muss man dann schon von vornherein eine ganz andere Kollektion hinstellen und die quasi auf den dort ansässigen Kunden zuschneidern.
Wenn wir in der Fachabteilung Einkauf sind, entscheidet das Team von Ferdinand und Markus doch sicherlich auch, welche Modelle, welcher Marken zu welcher Zeit eingekauft werden, oder?
Die Kaufentscheidung als solches, die passiert in den internationalen Einkaufsteams. Und unsere Aufgabe ist vielmehr dadurch, dass wir sehr, sehr früh in den ganzen Produktprozess über die Marken, quasi 9 Monate, bevor so ein Produkt gelauncht wird, sind wir in den Prozess mit eingebunden. Wir sehen dann zusammen mit dem deutschen Sporteinkauf die Kollektion und wir sehen dann auch ein Stück weit, welche Trends wird es geben, wo setzt die Marke vielleicht auch selber einen Trend oder bildet ihn dann aufgrund der Trendumgebung ab. Und wir geben in die Märkte, in die unterschiedlichen Märkte Handlungsempfehlungen, dass an einem Trend idealerweise nicht vorbeigegangen wird, sondern dass wir Prioritäten definieren, die wir idealerweise in komplett Europa abbilden, sofern das natürlich auch der Preispunkt erlaubt.
Aktuell liegt auf Markus und Ferdinands Schreibtisch neben dem Daily Business übrigens ein neues großes Projekt, in dem es darum geht, dass die Markenstruktur, das Markenportfolio Deichmanns, neu aufgesetzt werden soll.
Wir haben neue Attribute definiert, wie wir Marken bei uns clustern wollen, eben zum Beispiel in Partner Brands, Private Brands, aber auch Vertical Brands und Licenses und Collabs on top. Und aber auch in gewissen Produktkategorien.
Kurz eingehakt, mit Vertical Brands meint Ferdinand entweder Marken, die zugekauft wurden, wie Elefanten oder Bench, oder lizenzierte Marken wie Fila oder Kappa. Aber nun zurück zum neuen Ansatz beim Markenportfolio.
Hier geht es einfach darum, dass wir zum einen besser tracken wollen, wie sich unser Markenportfolio entwickelt, weil wir eben super, super viele Marken europaweit haben, teilweise auch nur in einzelnen Ländern, weil eben dann für das einzelne Land wichtig ist, diese Marke mit aufzunehmen. Das wollen wir besser tracken und gleichzeitig wollen wir auch neue Prozesse etablieren, wie wir zukünftig Marken aufnehmen, weil das Markenportfolio eben zum einen schon sehr, sehr groß ist und es dann halt darum geht, wenn wir jetzt eine neue Marke haben, passt die noch bei uns rein oder haben wir vielleicht eigentlich in dem Bereich schon genug Marken, die eben die mehr oder weniger gleiche Produktkollektion schon abdecken und wäre es da dann nicht eher sinnvoller, eher zu schauen, dass man nochmal mehr Synergien schafft und vielleicht das ein oder andere Land dann aus bestehenden Marken Produkte mit aufnimmt, anstatt eben eine weitere neue Marke zu etablieren, weil wir haben nur begrenzten Platz in den Läden. Sieht natürlich online anders aus, da ist vielleicht eine größere Markenauswahl auch etwas wichtiger, aber in den Läden ist es natürlich sehr begrenzt und da ist es eben umso wichtiger, dass die relevanten Marken gerade neben den wichtigen Eigenmarken dann in den Regalen stehen.
Wenn wir uns jetzt mal gedanklich in die Stores hineinversetzen, begegnen uns in vielen Regalen Schuhmodelle der Deichmann-Eigenmarke, wie zum Beispiel Graceland und Catwalk. Diese Eigenmarken haben für Deichmann weiterhin eine ganz besondere Bedeutung.
Deichmann kommt ja geschichtlich schon mal daher, dass wir ja erstmal nur mit Eigenmarken gestartet sind, die wir eben selbst entwickelt haben, die wir selbst produzieren. Und ich glaube, das war so ein, ja, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber das macht Deichmann schon aus, dass man eben gute Schuhe zu einem günstigen Preis bekommt. Ich glaube, das war immer so der Ansatz und ist es halt auch noch weiterhin. Also Preis-Leistung ist immer noch super entscheidend für den Erfolg von Deichmann. Und auch jetzt ist es immer noch so, ich hatte es vorhin erwähnt, ne, die Eigenmarken haben immer noch mit den größten Umsatzanteil. Sie bilden weiterhin das Fundament der Kollektion. Es geht weiterhin darum, eben die unteren Preiseinstiegslagen abzudecken, weil da eben auch sehr, sehr viele Deichmann-Kundinnen und Kunden darauf achten und denen eben auch diese Preislagen sehr wichtig sind. Und über unsere Partnermarken haben wir eben dann die Möglichkeit gehabt, darüber noch was on top aufzubauen, was ebenfalls im Preiseinstieg ist, was man halt in anderen Channeln nicht bekommt.
Wir lernen also, dass die Markenwelt bei Deichmann in den letzten Jahren immer diverser geworden ist und wir viele hochwertige Partnermarken in den Schuhregalen finden. Vor allem im Sportbereich mit Marken wie Adidas, Puma und Nike. Welche Bedeutung haben Partnermarken für den Erfolg des Unternehmens?
An sich beruht ja der Erfolg von Deichmann darauf, dass wir unsere Eigenmarken haben. Und das ist auch weiterhin das Fundament, das ist der untere Preiseinstieg, den wir unseren Kunden bieten können. Aber Marken haben ja auch auf Menschen eine gewisse Wirkung. Also Marken können eine gewisse Anziehungskraft auf Menschen haben. Menschen identifizieren sich teilweise wirklich mit Marken. Und dadurch war es durch die Aufnahme von Partnermarken möglich für Deichmann auch neue Zielgruppen zu erreichen, denen es eben wichtig war, Markenschuhe zu tragen. Also denen es eben wichtig war, die drei Streifen beispielsweise auf dem Sneaker zu haben. Und darüber hinaus ist natürlich auch so, dass Kunden mit Marken eine gewisse Qualität verbinden. Also man geht davon aus, glaube ich, als Kunde, dass man, wenn man ein Markenprodukt kauft, auch direkt automatisch eine gewisse Qualität bekommt. Und dadurch war es dann auch einfach hilfreich für Deichmann, qualitativ nochmal anders wahrgenommen zu werden von den Kunden.
Dabei gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen an eine Marke, damit sie einen passenden Fit für Deichmann darstellt.
Grundsätzlich muss eine Marke oder eine potenzielle neue Marke für Deichmann muss eine Relevanz im Markt haben. Dann diesen sagenumwobenen Fit zu Deichmann, der muss halt irgendwo passen. Da geht es um Produkt, da geht es um Preis und das definiert halt quasi, ob eine Marke zu Deichmann passt oder nicht. Und grundsätzlich muss die Marke irgendwo in das bereits bestehende Markenportfolio eingebunden werden bei Deichmann oder eingebaut werden. Also die Frage ist, haben wir für diese Art von Artikeln schon eine andere Marke, die genau diesen Job erfüllt, oder füllt diese neue Marke eine potenzielle Lücke bei uns? Und darüber hinaus kann die potenziell neue Marke auch vielleicht das Image von Deichmann noch weiter verbessern? Können wir mit der Marke neue Ziel- bzw. neue Kundengruppen erreichen? Und ja, das Produkt steht halt einfach über allem. Das Produktportfolio dieser potenziell neuen Marke muss irgendwo einen Mehrwert bieten. Das heißt, sie muss Produkte auf für Deichmann relevante Preispunkte anbieten, sodass wir diese Marke dann in Markt oder in unterschiedlichen europäischen Märkten breiter spielen können. Also einen europäischen Fit muss es halt darüber hinaus auch geben, über mehr Märkte als nur für einen Markt.
Also wenn wir in dem Prozess sind, das erste Mal die Kollektion zu sehen, dann haben wir mittlerweile durch unsere Größe, also als größter Schuh-Einzelhändler Europas, aber auch durch unsere langjährigen Partnerschaften, die wir mit den Marken haben, bei manchen Marken auch die Möglichkeit, SMUs zu kreieren. Und SMU steht für Special Make-up. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel sehen, dass eine Farbe sehr, sehr gut funktioniert oder dass wir wissen, dass eine gewisse Farbe in der nächsten Saison Trend sein wird etc. oder ein gewisses Material. Dann haben wir die Möglichkeit, das bei der Marke einzubriefen. Und wenn wir dann gewisse Mindestmengen erreichen, also gewisse Mindestmengen bestellen, dann haben wir eben die Möglichkeit, dieses Produkt, diese Farbe dann exklusiv für Deichmann anbieten zu können. Das gibt es dann eben nur bei uns. Was wir darüber hinaus auch schon gemacht haben, das begann jetzt letztes Jahr, da haben wir den Adidas Breakstart gelauncht. Und das ist ein komplettes Franchise, was wir zusammen mit Adidas entwickelt haben. Also da ist ein Team von Deichmann in die USA gereist zum Designteam von Adidas und hat eben zusammen mit dem Team dann diesen Schuh entwickelt. Und den gibt es dann für Erwachsene, für Kinder in sämtlichen Größen und Farben eben komplett exklusiv nur bei uns. Und das hilft uns natürlich auch nochmal, uns vom Wettbewerb abzusetzen, insbesondere weil der Schuh mit 60 Euro eben auch auf einem sehr, sehr relevanten Preispunkt ist.
Und ganz besonders wichtig da halt mittlerweile so die Größe von Deichmann. Also ich glaube, es gibt relativ wenige Retailer, die Möglichkeit haben, diese Art von, Co-Kreation in den Markt zu bringen. Da hilft uns natürlich einfach die Größe, aber auch die langjährige Partnerschaft mit der Marke.
Natürlich hat also nicht nur Deichmann Vorteile, die sich durch die Partnermarken ergeben, sondern erst umgekehrt wird ein Schuh daraus. Denn auch die Marken erzielen für sich selbst einen großen Mehrwert, wenn sie mit Deichmann als Branchenführer zusammenarbeiten.
Wenn eine Marke wirklich über den eigenen Kanal hinaus, also über D2C, Direct to Consumer, wachsen möchte, dann sind vor allem in Deutschland, wenn wir den deutschen Markt jetzt betrachten, da hat Deichmann nahezu 1200 Verkaufsstellen. In den anderen internationalen Märkten natürlich auch eine gewisse Anzahl an Verkaufsstellen, aber dann kommt man ein Stück weit an uns nicht vorbei, wenn man in einem gewissen Markt wachsen möchte.
Wir haben eben schon von Eigenmarken gesprochen, die preistechnisch relativ niedrig angesetzt sind. 2024 hat Deichmann den Claim, wir wollen, dass ihr für 1999 so ausseht wie für 999 Euro, in einige seiner Kommunikationsmaßnahmen eingebunden. Welche Rolle spielt der Preispunkt dann bei den Partnermarken?
Auf jeden Fall auch eine super große. Also der Vorteil ist ja von den Partnermarken, dass wir eigentlich den Preiseinstiegsbereich noch mal etwas erweitern konnten. Also unsere Eigenmarken sind ja wirklich im unteren Preiseinstiegsbereich angesiedelt. Und mit den Partnermarken haben wir dann eben die Möglichkeit, noch mal 2-3 Preispunkte drüber uns dann anzusiedeln.
Wenn man sich jetzt einen weißen Sneaker kaufen möchte, dann haben wir eine Produktvielfalt in unseren Verkaufsstellen. Ich kann den von einer Private Brand, von einer Eigenmarke kaufen für circa um die 30 Euro, halt im unteren Preiseinstiegsbereich. Ich kann mir dann aber auch genau in die gleiche Richtung weißer Sneaker etwas von einer Marke, von Adidas, von Nike, von Puma anschauen und bewege mich dann in Preisgefilden von 40, 50, 60, 70, 80 Euro. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit die Stärke.
Dann ist es zum einen so, dass wir über unsere Eigenmarken wirtschaftlich gesehen natürlich an sich die prozentual bessere Marge haben. Auf der anderen Seite können wir aber durch unsere Partnermarken deutlich höhere Durchschnittspreise erzielen und auf den Mix kommt es dann eben für uns an.
Am Ende ist es die Breite des Sortiments, die den Unterschied macht. Sowohl was Preise angeht, aber auch was Marken angeht. Sie macht Deichmann weiterhin zu einem einzigartigen Full-Family-Anbieter.
Wir wollen an sich möglichst demokratisch sein, also eigentlich für jeden was da haben. Dementsprechend ist natürlich unser Kids-Bereich auch super groß. Also wir wollen wirklich die ganze Familie abdecken. Ich glaube, jeder, insbesondere in Deutschland, hat auch so die Vergangenheit, dass er früher mit seinen Eltern mal in den Deichmann gegangen ist, da die Schuhe anprobiert hat, einmal durch den Laden rennen musste, wurde kurz gefühlt, ob vorne auch genug Luft ist. Und ich glaube, damit baut man sich schon von Beginn an irgendwie so eine gewisse Geschichte auch zusammen mit Deichmann auf. Aber dann ja, startet es eben über Kids. Dann haben wir aber auch mittlerweile insbesondere eben durch unsere Marken immer mehr Produkte, um eben auch Teenager anzusprechen, die jüngere Zielgruppe anzusprechen. Und gleichzeitig nehmen wir aber auch Marken wie zum Beispiel Rika mit auf, um auch eine ältere Zielgruppe abzugreifen. Also wir versuchen wirklich in unseren Läden und aber auch online ein möglichst breites Markenportfolio anzubieten, wo für jeden was dabei ist.
Dieser Full-Family-Ansatz ist aber natürlich auch eine große Herausforderung, wenn es darum geht, viele unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Nicht nur die Platzierung passender Marken spielt dabei eine Rolle, sondern auch der Einsatz von Testimonials.
An sich haben ja Deichmann und Kampagnen mit bekannten Stars aus Film- und Musikbranche ja schon eine lange Tradition. Es gibt ja Kampagnen mit Halle Berry, mit Ellie Goulding, zuletzt dann auch mit Rita Ora. Worauf wir jetzt aber die letzten, ich würde sagen, 3-4 Jahre primär gesetzt haben, sind eben Kampagnen mit einem Testimonial, aber immer zusammen mit einer unserer Partnermarken. Und was wir dann zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir eine Kampagne mit Puma zusammen und Inzarellas gemacht haben. Jetzt haben wir die dritte Zusammenarbeit mit Sarah Connor und Adidas gelauncht. Und hier ist es einfach wichtig, dass die Testimonials an sich natürlich den Deichmann-Fit haben. Also es muss schon zur Deichmann-Zielgruppe passen, sei es dann die Familie oder die Mütter oder so in die Richtung. Also die Kunden, die eben primär bei Deichmann einkaufen. Gleichzeitig sehen wir aber auch viel Potenzial mittlerweile bei der Gen Z. Also wir haben schon mittlerweile das Selbstvertrauen zu sagen, wir haben coole, passende Produkte, die auch für eine jüngere Zielgruppe sehr ansprechend sein können. Ne? Das Thema Hero-to-Halo-Strategie. Das heißt, hier wollen wir eigentlich zukünftig auch stärker auf die Gen Z setzen. Das kann dann zum einen über Influencer gelingen, das gelingt auch über ja contentgerechte Input über Social-Media-Kanäle, vor allem eben Instagram und TikTok, aber auch über ganz klassische Kampagnen. Und da haben wir beispielsweise eine Kampagne zusammen mit Nike, dem Nike Initiator und dem Berliner Newcomer-Artist Champagne gemacht. Das zeigt dann Deichmann nochmal in einem ganz anderen Licht. Ne? Zum einen eben, dass wir uns überhaupt mit einer Marke präsentieren und dann eben mit den relevanten Sportmarken, die es eben gerade im Markt gibt. Wenn man dann noch einen jungen Artist hat, der gerade durch ein, zwei Lieder sehr viral geht etc., dann ja, hat das natürlich nochmal einen sehr guten Einfluss auf Deichmann.
Speaking of going viral, Trends können für das Erreichen bestimmter Zielgruppen eine extrem wichtige Rolle spielen.
Marken, die über ihren eigenen Kanal, sprich D2C, Direct-to-Consumer oder andere Retailer, Snipes, Soulbox etc. Mit sogenannten Hero-Produkten Trends setzen. Sei es jetzt bei Adidas ein Adidas Samba, bei Nike ein Air Force. Da brauchen wir ein Stück weit eine Adaption von diesem Hero-Produkt. Und das Ganze nennt sich Hero-to-Halo-Approach. Das heißt, wir haben von der Marke, gibt es draußen im Markt das Hero-Produkt auf Preispunkt XYZ. Und bei uns versuchen wir dann, eine optische Inspiration dessen in unser Preisgefüge mit einzubauen. Es kann sein, dass dann unser Halo-Produkt teilweise 40 bis 60 Euro unter dem Hero-Produkt liegt. Die zwei Beispiele, die ich gerade nannte, Samba und Air Force, da haben wir quasi halt ein Halo-Produkt zu. Bei Adidas ist es der VR Cord Base und bei Nike ist es der Cord Vision. Und die müssen auf für uns relevante Preispunkte positioniert sein.
Deichmann deckt also Trends mit sogenannten Halo-Produkten auf einer geringeren Preislage ab. Wie geht der Einkauf generell mit Trends um und wie identifiziert er diese?
In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass wir mit Deichmann gut und gerne auch mal 1 bis 2 Saisons warten konnten, weil der Trend einfach so gestreckt wurde, dass er später erst bei unserem Kunden angekommen ist. Mittlerweile müssen wir einfach versuchen, dass wir das zeitgleich abbilden können. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die Trends einfach schnelllebiger geworden sind. Und daher müssen wir versuchen, sofort mit dem Hero-Produkt draußen am Markt zu sein und zeitgleich den Trend über unseren Kanal abzubilden. Trends entwickeln sich heutzutage, wie ich gerade sagte, sehr, sehr schnell, aber auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir stehen, was ich auch schon sagte, so detailliert im Austausch mit den Partnermarken, die ja zum einen auch Trends selber setzen oder sie zumindest über ihr Produkt halt beeinflussen können, über einen bestimmten Einsatz von einem Celebrity oder wie auch immer. Und dahingehend erkennen wir halt recht früh, wohin es trendseitig gehen könnte, und müssen dann versuchen, halt mit diesen sogenannten Halo-Produkten diese Trends einfach in unsere Kollektion mit einzubauen, halt frühzeitig. Auf der anderen Seite sind unsere Einkaufsteams aber auch genauso auf immer noch existierenden Messen unterwegs. Unsere Einkaufsteams sind in den sogenannten Modemetropolen dieser Welt unterwegs. Da geht es halt schlicht und ergreifend einfach um Trendscouting. Gibt es bestimmte Farben, gibt es bestimmte Silhouetten, die halt gerade öfter getragen werden, was ein Indiz dafür sein könnte, dass es halt auf lange Sicht ein Trend werden könnte. Und davon ab entwickeln sich aber so Trends tatsächlich auch über Social Media schlicht und ergreifend, sei es über Instagram, TikTok, wie auch immer. Das sind wir wieder bei diesen sehr, sehr schnelllebigen Trends und das wird halt durch die sozialen Medien ein Stück weit auch noch befeuert.
Markus hat eben schon den Nike Cord Vision als Halo-Produkt des Hero-Produkts Air Force von Nike erwähnt. Uns interessiert jetzt natürlich, an welcher Stelle Markus und Ferdinand den Nike Cord Vision mitdenken.
Also grundsätzlich ist ja Nike eine unserer größten Sportmarken, zum einen in den Deichmann-Konzepten, aber auch für Snipes ist es eine super wichtige Marke. Dementsprechend ist Nike insgesamt eine sehr wichtige Partnermarke für die Deichmann-Gruppe und der Nike Cord Vision ist ja eben Bestandteil davon. Wir hatten es eingangs erwähnt, es ist das Halo-Produkt des Nike Air Force oder auch in Teilen des Nike Dunks und das sind ja mit die ikonischsten Produkte, die Nike seit Jahren, Jahrzehnten teilweise im Angebot hat. Und dementsprechend ist natürlich auch für uns der Schuh, der genau dieses Hero-Produkt dann abbilden soll als Halo-Produkt, super relevant. Das heißt, wenn wir jetzt so mal den typischen Go-to-Market-Prozess beschreiben, also von, man sieht das erste Mal die Kollektion hin zu, der Schuh ist jetzt in den Läden, dann ist es so, dass wir eben 9 bis 10 Monate vor einer neuen Saison von Nike, dass wir uns die zusammen mit der Marke anschauen und schauen, was ist die Farbauswahl, die wir auch bei dem Nike Cord Vision bekommen und fehlen uns vielleicht Farben? Gibt es Farben, die wir jetzt aktuell schon in Läden haben, die sehr gut funktionieren und die wir gerne nächstes Jahr nochmal weiterführen wollen? Das ist dann so das Feedback, was wir an die Marke zurückspielen können. Und dann ist es so, dass wir eben zusammen mit den Ländereinkäufern planen, wie viel Menge pro Farbe, pro Franchise können wir kaufen, damit wir da sehr früh eben im Prozess schon eine gewisse Transparenz schaffen, wie stark wollen wir mit dem Franchise wachsen, wie stark wollen wir mit der Marke generell wachsen, und da einfach Planungssicherheit zu haben. Und dann werden, wenn alles soweit in der Planung durch ist, werden dann die Aufträge geschrieben in den Ländern. Irgendwann wird der Schuh dann ausgeliefert an unsere Liga, kommt dann in die Stores und dann ist es wiederum unser Job, In-Season-Business zu betreiben. Das heißt, wenn wir sehen, dass ein Schuh sehr gut funktioniert, dann prüfen wir zusammen mit der Marke, das kann dann auch beim Nike Cord Vision der Fall sein, prüfen wir zusammen mit der Marke, ob die Marke gerade Liga-Bestände hat, die wir abrufen können, sodass wir halt zum Beispiel eine gewisse Farbe schnell nochmal in unsere Läden oder online schießen können, um halt die größtmögliche Performance, den größtmöglichen Absatz rausholen zu können aus dem Schuh.
Ja, ich glaube, man kann das so zusammenfassen, dass wir halt mit dem Nike Cord Vision eigentlich seit Jahren mittlerweile einen Sneaker in der Kollektion haben. Von dem sogenannten Hero-Produkt, dem Air Force One, den es mittlerweile auch seit, ich glaube, über 40 Jahren gibt. Und hat sich seitdem eigentlich mit einem der erfolgreichsten Produkte von Nike entwickelt. Und wenn man von diesen Hero-Produkten über Jahre halt wirklich ein Halo-Produkt im eigenen Verkauf hat, dann zu circa ja, 40 Euro weniger auf 80 Euro, dann ist das halt für Deichmann auch wirklich ein sehr, sehr gutes Merkmal für eine gewisse Qualität. Also dieser Schuh performt seit Jahren und wir gehen diesen Trend eigentlich seit genau dem Zeitpunkt mit über ein etwas günstigeres Produkt.
Der Nike Court Vision als Aushängeschuh darf also im besten Fall niemals out of stock sein. Und die Nachversorgung inklusive aller Farbmodelle muss immer rechtzeitig angestoßen werden.
Wenn man die Chance hat, so ein Produkt in seiner Kollektion abzubilden, ist das, glaube ich, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist zumindest ein Anreiz halt für den Kunden, ja, Deichmann idealerweise zu besuchen, weil es halt gegenüber anderen Retailern einfach ja einen Vorteil bieten kann. Also dieser Hero-to-Halo-Approach ist halt für uns sehr, sehr wichtig und ich glaube, der Court Vision spiegelt genau diesen Approach wieder wie fast kein zweiter.
Markus und Ferdinand arbeiten an all diesen Themen momentan noch in einem kleinen Team. Ist in Zukunft geplant, das Team zu erweitern?
Das hängt ein Stück weit davon ab, wie halt diese Entwicklung weitergeht, ob sie genau so voranschreitet. Und ich glaube, dann ist es einfach unumgänglich. Ferdi hatte eingangs gesagt, es kommen mehr Marken dazu und mit mehr Marken gibt es halt dementsprechend auch mehr Aufgaben. Und es würde perspektivisch definitiv Sinn machen, den Bereich noch auszubauen.
Auf was können sich neue Kolleginnen und Kollegen denn einstellen, wenn sie im Bereich Strategie und Markenkooperation anfangen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es und wie viel Gestaltungsfreiraum bekommen sie? Ganz nach Deichmanns Motto, hier kannst du was bewegen.
Bei uns ist es tatsächlich so, ich glaube auch dadurch, dass die Abteilung relativ neu ist, kein Tag ist wie der andere. Also wir können uns Kalendereinträge machen und sagen, das besprechen wir und dann kommt alles anders, als man denkt, weil gewisse ja, Randprojekte plötzlich auftauchen. Und ich glaube, das ist wirklich das Spannende dabei, dass wir in sehr, sehr viele verschiedene Bereiche mit eingebunden werden, weil halt es gibt keine Schablone für diese Abteilung, weil sie es halt vorher nicht gegeben hat. Die besteht seit 4 Jahren und wir haben halt ein Stück weit selber die Möglichkeit, uns unseren Platz im Unternehmen zu schaffen, wo wir den Bedarf sehen oder wo wir sehen, dass wir mit einbezogen werden müssten, versuchen wir mit reinzukommen. Und ich glaube, das ist so ja wirklich so der Mehrwert dabei, dass wir sehr, sehr vielfältig unterwegs sind. Und ich glaube, das ist halt einfach auch ansprechend ja für potenziell neue Kandidaten, die halt einfach Abwechslungsreichtum haben wollen in ihrem Job.
Spannend. Ferdinand, du als einer der jüngeren Mitarbeitenden, die relativ neu im Unternehmen sind und ihren Einstieg über ein duales Studium gemacht haben, wie würdest du deine ersten Jahre bei Deichmann beschreiben?
Wenn ich das jetzt aus Sicht meiner bisherigen Entwicklung, Karriere bei Deichmann sehe, ist natürlich schon sehr, sehr viel passiert. Also an sich war es natürlich schon sehr, sehr cool, Einblicke in diversen Abteilungen zu bekommen. Da kann man auch relativ frei eigentlich mitentscheiden, was man sich an Abteilungen anschauen möchte, wo man seinen Fokus drauf legen möchte. Und dann auch darüber hinaus, jetzt in der Abteilung, wie gesagt, ist die Arbeit an sich schon mal sehr, sehr vielfältig. Es sind sehr viele verschiedene Aufgaben. Man kann reisen, das ist natürlich auch ein cooler Mehrwert in seinem Job. Und insbesondere auch bei uns werden wir in sehr, sehr viele Themen mitgenommen. Wir haben eben die Möglichkeit, hier zum Beispiel den Podcast aufzunehmen. Oder wir besuchen auch zusammen mit Kollegen, Kolleginnen aus der HR Karrieremessen, um da unser Unternehmen zu vertreten. Also sind wirklich auch repräsentativ für das Unternehmen unterwegs.
Der große Vorteil eines kleinen Teams ist natürlich, dass die Zusammenarbeit sehr stark in den Fokus gerückt wird und man sich auch recht gut kennenlernt.
Wir können uns zu sämtlichen Themen untereinander absprechen. Wir können immer gucken, wer hat gerade die Kapazitäten, das ein oder andere Projekt zu übernehmen. Und deshalb arbeiten wir eigentlich jeden Tag sehr, sehr viel zusammen. Wenn wir im Büro sind, natürlich sowieso, weil wir mehr oder weniger nebeneinander sitzen. Aber auch wenn wir im Homeoffice sind, von den einigen Stunden, die man vom Laptop sind, telefonieren wir auch einige Stunden zusammen und besprechen Themen. Und ja, auch auf den Reisen ist es natürlich so, das ist dann irgendwie nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Da geht man vielleicht abends nochmal zusammen mit der Marke essen etc. Auch das ist nochmal wieder was anderes, wo man sich dann vielleicht auch mal nicht nur über berufliche Themen unterhält, sondern auch über das ein oder andere Thema, was eher privater ist, mal sprechen kann. Und ja, ich glaube, da hat sich jetzt über die anderthalb, zwei Jahre ein sehr gutes Team gebildet, ja.
Ich glaube, man hat relativ früh gemerkt, bevor Ferdi dazugekommen ist. Er hat ja dann schon mal quasi in Anführungszeichen hospitiert in den ersten Monaten, also der reine Abteilungseinsatz. Ich glaube, da merkt man relativ schnell, ob jemand Bock auf das Thema hat. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Man kann halt jemandem nicht die ganze Sneaker-Thematik oder die Lust darauf aufzwängen. Das muss auch von einem selber kommen und das war von Anfang an da und deswegen war es, glaube ich, der perfekte Fit für die Abteilung. Und ich glaube, die Dynamik ist dann halt entsprechend weiter so entstanden, dass es einfach ja, Spaß macht im Endeffekt.
Das hast du noch nie so schön gesagt.
Okay, das war's nun mit der dritten Folge dieser zweiten Staffel. Wir haben einiges über Eigenmarken und Partnermarken gelernt und dass es eben auf den Mix ankommt. Darüber hinaus haben uns Markus und Ferdinand erklärt, warum sowohl Preis als auch Markenvielfalt super relevant sind, um als Full-Family-Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. In der nächsten Folge landet unser Nike Court Vision in der Abteilung People and Culture. Hier dreht sich alles um die vielen tollen Menschen, die bereits bei Deichmann arbeiten und alle, die neu dazukommen. Ob als Berufseinsteiger, so wie Ferdinand, über ein duales Studium oder als Berufserfahrener. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden davon. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt von Kopf bis Schuh.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.